Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
So, einen wunderschönen guten Morgen. Freitag ist heute der 8. März. Das heißt, wir können uns so langsam seelisch und moralisch auf das große, ja, wie soll ich es eigentlich sagen, Fußball MML Matchday Wochenende vorbereiten. Ich schalte mal vorsichtig nach Berlin und frag mal, in welchem Zustand sich Lena Kassel aktuell befindet. Guten Morgen, Lena.
In vollster Vorfreude. So viel kann ich verraten. Wenn Mike und Lena gemeinsam im Stadion sind, verheißt es meistens etwas Gutes. Und ich kann jetzt schon mal anteasern, dass eventuell die ein oder andere Tonspur auch am Montag in diesem Podcast dann wiederzufinden sein wird vom Wochenende. Die Frage ist, ob die von Samstagnacht oder die ganz offiziell von Sonntagmittag aus dem Stadion. Das werden wir dann noch entscheiden.
Auf jeden Fall werden wir das entscheiden. Passend für dich ist übrigens auch die Internorga. Kenner wissen jetzt, worum es geht. Also insofern, es ist alles angerichtet. Du kannst also morgen entspannt nach Hamburg kommen und dich hoffentlich auf tolle, ja weiß ich gar nicht, was sind das dann, 24 Stunden, 48 Stunden freuen.
Das, ja, ich bin schon die ganze Woche aus dem Häuschen und endlich ist es jetzt bald soweit. Wir dürfen uns alle drauf freuen.
Dann bringen wir doch jetzt mal quasi den letzten Podcast vor FC St. Pauli gegen Hertha über die Bühne.
Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
Ja, der Frühling, der ist sowas von greifbar und deshalb starten wir heute auch voller Vorfreude ins Wochenende. Und ihr habt es ja gerade schon gehört, allen voran natürlich, weil Mike und ich am Sonntag im Stadion sein werden. Aber wir haben... Und wir freuen uns auch, weil wir eben einen fantastischen Gast haben, heute erstmal. Und er ist tatsächlich das erste Mal hier bei uns zu Gast. Er ist das Gesicht und die Stimme der Konferenz bei Sky. Und es ist kein Geheimnis, dass Mike sich einmal im Leben so fühlen wollte wie Didi Hamann. Schön. Jetzt ist es soweit. Und deshalb sagen wir guten Morgen, Michael Leopold.
Schönen guten Morgen. Mike, bitte erkläre.
Da muss ich selber mal drüber nachdenken. Das ist hier ganz fies ins Skript reingeschrieben worden. Aber es gibt ja auch Schlechteres, als sich wie Didi Hamann fühlen wollen, oder?
Ja.
Ich meine, man ist dann auf jeden Fall immer neben dir.
Ja, ich bin gespannt, ob ich dir in den nächsten 30, 40 Minuten so oft widersprechen muss wie Didi, aber wir gucken mal.
Wir schauen mal. Du bist ein alter Hase, kann man ja sagen, seit 20 Jahren Teil der Sky-Konferenz. An diesem Wochenende gibt es wieder was Spannendes, eine tolle Erfindung, ehrlicherweise. Es gibt nämlich zum ersten Mal die sogenannte Kids-Conference. Ich weiß nicht, ob du schon Angst um deinen Job hast oder gehst du noch lässig in das Wochenende?
Nee, wir freuen uns auf den Nachwuchs und machen quasi die Konferenzumgebung zum Mehrgenerationenhaus. Und ja, das ist toll. Zum ersten Mal werden Kids die Konferenz kommentieren. Onkel Buschmann führt die dann so ein bisschen durch die Show. Und ja, wir freuen uns alle drauf. Das ist immer ein total frischer Input. Das sind komplett andere Blickwinkel und ich freue mich tatsächlich sehr.
Krass. Ich finde es auch toll. Was plant ihr für Samstag? Also du hast ja ein bisschen schon angedeutet, aber das sind dann zwei getrennte Kanäle, ne? Also du bist...
Korrekt.
Ja,
ja, okay. Es wird quasi alles live und in der Konferenz plus in der Kids-Konferenz. Okay. Also es wird zwei unterschiedliche geben. Und wie gesagt, die jüngere Generation wird von Onkel Buschmann durch den Tag geleitet. Ich weiß nicht, ob er sie an die Hand nimmt oder umgekehrt, aber sie werden einen Weg finden.
Es wird, also eins ist sicher, nur noch wenige Jahre wird es dauern, dann auf jeden Fall umgekehrt, dann wird er an die Hand genommen, aber er hat auch richtig Spaß daran, ne?
Ja, total, macht ihm auch echt sehr, sehr viel Spaß, aber ich sage das ja jetzt auch nicht zum Spaß oder als Werbung, das ist wirklich erfrischend und auch so, als wir jetzt die Show geplant haben und wie starten wir in den Nachmittag und nehmen wir die Kids da gleich mit rein, da war eigentlich keiner dabei, der gesagt hat, nee, lass mal, sondern eigentlich haben alle gesagt, inklusive mir, nee, natürlich starten wir mit den Kids, also von daher, es wird gut.
Sehr gut.
Sage ich jetzt mal so selbstbewusst.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe mich bei der jüngeren Generation sofort angesprochen gefühlt. Das heißt, ich werde Samstag...
Ich wollte auch sagen, dem Nachwuchs eine Chance geben. Hallo Lena Kassel.
Deshalb, also ich werde Samstag auf jeden Fall die Kids-Konferenz gucken. So viel ist schon mal klar.
Ja. Lena, ich kann dir zu dem Thema sagen, ich weiß es noch wie heute, als ich meine erste Pressekonferenz bei Premiere World, hieß es damals, noch erleben durfte. Und Jörg von Thora hat mich mit den Worten begrüßt, wir fördern den Nachwuchs nicht nur, wir lassen ihn auch spielen.
Ach, schön.
Insofern, sehr gut. Ja. Sehr
schön. Lang ist es her, Mike.
Ja. wenn es nach Alter und so weiter geht, wenn Lena dann den Kids-Club sozusagen guckt, dann müsste ich ja dem Alter nach und dem Altersdurchschnitt nach die Sportschau gucken. Aber das werde ich natürlich nicht tun, weil ich natürlich live dabei sein will.
Ja, und das, ja, natürlich willst du live dabei sein und vielleicht auch wegen diesem Spiel hier. Denn um 15.30 Uhr und eben Teil der Konferenz werden auch die Bayern sein, die zu Hause Mainz 05 empfangen. Und die Bayern wollen natürlich nach dem guten Spiel gegen Lazio natürlich nachlegen. Dafür braucht es wahrscheinlich aber die nächste Topleistung, denn Mainz ist unter Bo Henriksen erwacht und schenkt garantiert keine Spiele mehr her. Und ein gutes Omen gibt es für die Mainzer auch noch, denn der FSV hat die letzten drei Rückrundenspiele gegen die Bayern alle gewonnen. Leo, ist den Mainzern daher aus deiner Sicht auch morgen Nachmittag was zuzutrauen oder glaubst du, dass die Bayern jetzt unter der Woche sozusagen wachgeküsst worden sind?
Puh, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, um an die Mainzer zu glauben, wenn ich ganz ehrlich bin. Der letzte Punkt in München liegt auch schon ein bisschen zurück. Man hat ja so das Gefühl, weil die da auch schon mal gewonnen haben und so, dass die immer ganz gut aussahen, aber die Wahrheit liegt auch, das letzte 6 Spiele in München gab es 29 Gegentore. Und aktuell, ja, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, um an die Mainzer zu glauben. Aber vielleicht hast du ja ein paar gute Punkte, die mich umstimmen.
Ja, also ich glaube zum Beispiel, dass natürlich bei den Bayern jetzt die Erwartungshaltung und auch der Druck ein ganz, ganz anderer sein wird, als natürlich Dienstagabend in der Champions League, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind und du sowieso vorher schon wirklich eine immense Druckkulisse hattest. Und wie hat es ja Loda gesagt? Er hat ja gesagt, gegen Lazio, das wird ein Selbstläufer, ne? Weil eben alle Spieler so heiß sind und weil sie wissen, was eben auf dem Spiel steht. Das dachte man ja aber auch nach dem Leipzig-Spiel, dann kam das Freiburg-Spiel, was mich so komplett überrascht hat, weil ich auch dachte, eigentlich hast du das Narrativ doch jetzt da, dieser Saison nochmal einen finalen Stimmungswechsel zu geben. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die Mainzer eigentlich auf dem Papier chancenlos sind, ganz klar. Aber sie haben auf jeden Fall die Mittel dazu, die momentan Bayern oder die in dieser Saison auftretenden Bayern vor Probleme zu stellen, weil sie, glaube ich, auch sehr, sehr kompakt verteidigen werden, auch wie Lazio das ja auch sehr, sehr gut im Hinspiel gemacht hat, ne? Und ich glaube, sie werden entgegengesetzt jetzt zu Lazio auch in der Offensive ein bisschen mehr unterwegs sein und eben dementsprechend die Defensive der Bayern auch mehr fordern, als das jetzt die Römer am Dienstagabend gemacht haben. Es liegt einzig allein an der schlechten Abschlusseffizienz, dass die Mainzer da unten drin hängen. Sie sind die Underperformer der Liga. Sie haben eigentlich irre viele Torabschlüsse, machen aber die Tore nicht. Und von daher glaube ich zumindest, dass sie den Bayern das Leben schwer machen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ne? Aber man hat zum Beispiel gegen Leverkusen gesehen, dass sie die Top-Teams irgendwie schon vor Probleme stellen können. Ich glaube jetzt daher eher an so eine Kategorie Arbeitssieg für den FC Bayern. Also das so 1-0, 2-1, irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Torfestival wird mit 3-4-0. Du hast jetzt 29 Gegentreffer, hast du gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob da 3-4 dazukommen. Aber es wäre schon sehr überraschend, wenn sie sich den Sieg da zu Hause nicht, also wenn sie den einfach nicht einfahren würden. Das wäre wieder ein negativer Höhepunkt.
Um an deine Ausführungen anzuknüpfen, werden die Mainzer sagen, vergesst mal den Johnny Burkhardt nicht, der kann den Bayern wehtun. Ja, ich verstehe auch, was du meinst, aber ich habe schon den Eindruck, jetzt so hier in München, dass alle jetzt so nach diesem Durchpusten auch mal der Meinung sind, legen wir mal ein paar Punkte hin und dann gucken wir mal, was die anderen, also Leverkusen, ja, dann macht. Und es ist auch so, dass du musst ja mutig sein bei den Bayern. Und ich glaube, da ist Bo Henriksen schon der Richtige. Der wird mutig aufstellen. Ich würde auch anlaufen lassen und dann musst du mal gucken. Wenn die Bayern, bringst du sie einmal ins Wackeln? Mhm. Und wenn ja, was machst du daraus? Aber Stand heute, wie gesagt, wiederhole ich mich, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil die Bayern einfach natürlich die individuelle Klasse haben. Und ich vermute, dass sie einfach zu stark für die Mainzer sind.
Mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, vor allen Dingen auch die Fantasie, wie die da unten noch rauskommen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bislang war ja immer so, als die Bayern 11-mal Meister wurden, war das Spannendste immer das Rennen um die Abstiegsplätze. Und ich habe fast das Gefühl, auch wenn jetzt noch 30 Punkte im Topf sind, aber die 8 Punkte von Köln auf Bochum, die 9 dann eben von Mainz auf Bochum auf den 15. Platz, das ist schon eine ganze, ganze Menge Holz. Und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es eben auch nur noch um diese 3 Teams im Abstiegsrennen geht, also Köln, Mainz und Darmstadt 98. Siehst du das ähnlich?
Mike, ich hätte nicht gedacht, dass sich nach Lenas Einführung der Kreis so schnell schließt und wir bei Didi Hamann sind. Aber ich habe die Frage erwartet von dir und auch von Didi erwarte ich sie am Samstag. Und deshalb habe ich mich tatsächlich vorbereitet. Und was ich wirklich spannend finde, ist, dass wenn du mal die letzten sechs, also wir nehmen mal die Mannschaft mit 25 Punkte mit rein. Wenn du mal guckst, es gibt noch 11 direkte Duelle zwischen den letzten sechs oder unter den letzten sechs. Es gibt auch noch 3 unter, Schrägstrich, zwischen den letzten dreien. Und Bochum spielt zum Beispiel noch gegen alle 5 von da unten. Also ich bin total bei dir. Stand heute würde man sagen, Darmstadt ist weg. Zwischen Köln und Mainz geht es um die Relegation. Aber wenn man das mal so mit reinnimmt, der schöne Spruch, wir gucken nicht auf die Tabelle, aber wir gucken mal auf den Spielplan. Das ist schon spannend. Und gerade bei den Kölnern, wir werden sicherlich wahrscheinlich noch über Köln in Gladbach sprechen, die haben zum Beispiel einen nicht ganz unwesentlichen April vor sich. Da haben sie nämlich eben Bochum, Darmstadt und Mainz vor der Brust. Also wie gesagt, vielleicht macht das ja ein bisschen spannender und vielleicht ist das eine passable Antwort auf deine völlig berechtigte Frage.
Rat mal, wann wir über den 1. FC Köln reden. Jetzt nämlich, denn Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, du hast es gerade angesprochen, morgen 15:30 Uhr, das, nennen wir es mal, echte rheinische Derby steht auf dem Programm. Beide Teams spielen eine enttäuschende Saison. Im Hinspiel feierte der FC gegen den Erzrivalen ja einen der mickrigen 3 Saisonsiege. Die Bilanz spricht allerdings natürlich für Gladbach. Gegen keinen anderen Verein feierten die Fohlen so viele Bundesliga-Siege wie gegen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg könnte der FC allerdings die Hoffnung auf den Klassenerhalt deutlich steigern. Da sind wir wieder bei dem Thema. Deswegen, Leo, wer geht für dich in diesem Derby als Favorit ins Spiel?
Ja, Gladbach hat es zu Hause nicht so viel liegen gelassen zuletzt. Beim FC ist halt, und das klingt halt sehr banal, aber ist halt einfach der Fakt, wenn du keine Tore schießt, wird es schwierig. Ne? Und wenn du guckst einfach mal, die haben in 24 Bundesligaspielen 2x mehr als ein Tor erzielt. Das war beim 2-0 gegen Frankfurt. Und du hast es angesprochen, beim 3-1 gegen Gladbach im Hinspiel. Und es sind halt einfach nur 16 Buden. Selke kommt zurück in den Kader. Ich gehe fest von Kainz und Adamian in der Startelf aus. Wir waren heute beim Thema Fantasie bei den Mainzern. Beim FC ist es halt so, wer soll die Tore schießen? Und Timo Schulz hat sie schon stabilisiert. Und man denkt auch so gefühlt, ja, das ist jetzt besser alles, aber es sind halt am Ende doch nur 7 Punkte aus diesen 8 Spielen unter seiner Regie und am Ende dann eben auch die 8 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Also, boah, ich würde vermutlich, und jetzt alle Kölner weghören, vermutlich auf Heimsieg tippen.
Ist ein bisschen auch das, was wir letzte Woche besprochen haben, ne? Stabilisiert ja, aber wer schießt die Tore, Lena?
Ja, total. Und vor allen Dingen, Selke kommt jetzt zurück in Kader, aber auf der anderen Seite fehlen Ljubicic und Thielmann, beide gesperrt. Gerade Thielmann, glaube ich, mit seiner Dynamik, mit seinem Tempo, kann so einer lethargischen Gladbacher Mannschaft, die sie ja dann doch immer mal wieder auf den Platz bringen, richtig, richtig wehtun. Der fehlt auf jeden Fall. Und was vielleicht so ein bisschen, und vielleicht enden wir dann mit ein wenig Hoffnung für die Kölner, von den bisherigen 5 Saisonspielen gegen die aktuellen Teams auf den letzten 3 Plätzen hat die Borussia nicht eines gewonnen. Ne? Und ich glaube, das wird auch diesmal so sein. Ich glaube nicht daran, dass der FC gewinnt, aber auf so ein geschmeidiges 0-0 können wir uns, glaube ich, einstellen.
Auf ein 0-0. Ja. Einzige gebürtige Gladbacher wurde mir heute nochmal zugerufen, spielt übrigens für Köln. Max Finkel.
Ach, witzig.
Auch eine nette Geschichte. Ja. Player to watch quasi.
Du kannst so geil Werbung machen für die Bundesliga, ja. Lena.
Ich habe mein Urteil über die diesjährige Bundesliga-Saison ja schon abgegeben. Ich belasse es dabei.
Das stimmt.
Oh, ich bin gespannt. Ich habe es nicht gehört. Lass mich teilhaben.
Ja,
es war ein Rant. So viel kann man sagen. Es war ein Rant.
Ich habe, also fangen wir mal damit an, dass, also ich habe exemplarisch rausgezogen, dass Borussia Dortmund auf einem Champions-League-Platz steht mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, dass Eintracht Frankfurt auf einem Europa-League-Platz steht mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das spricht nicht unbedingt für die Qualität in dieser Liga. Es ist sehr, sehr viel Durchschnitt, sehr, sehr viel unterer Durchschnitt. Ich würde wirklich nur Leverkusen und Stuttgart ausklammern, die eine fantastische und herausragende Saison auch in der Art und Weise spielen, die richtig viel Spaß machen. Alle anderen Teams sind sehr, sehr wankelmütig unterwegs und irgendwie, ja, bin ich ein bisschen übersättigt, So kann man es, glaube ich, sagen. Und ich
also Heidenheim beispielsweise, die Erfolgsstory kann dich auch nicht begeistern.
Natürlich doch, klar. das ist richtig. Aber jetzt mal ehrlich, wenn wir darüber reden, so Attraktivität der Bundesliga und irgendwie ein spannender Schlagabtausch und irgendwie richtig coole Partien, die Laune machen, weil die ganze Zeit etwas passiert. So, ich weiß nicht, ob du den, sag ich mal, neutralen Fußballfan in Deutschland dann mit dem ersten FC Heidenheim so richtig von der Couch locken kannst. Also wir haben hier sehr oft über Heidenheim gesprochen.
Ich habe dich gefragt.
Also ich bin irgendwie ein wenig ermüdet von dieser Saison und ja.
Also hättest du dir einen weiteren Titel der Bayern
gewünscht? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich hätte mir mehr Spiele wie eben Leverkusen gegen Stuttgart in der Liga als auch im DFB-Pokal gewünscht, weil das war halt wirklich...
Du meinst das Pokalspiel,
ja,
ne?
Ja, aber auch das Spiel in der Liga, da war ich für DAZN im Einsatz, das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Also das war mitunter das beste Bundesligaspiel, glaube ich, in dieser Saison, weil einfach offener Schlagabtausch, beide Trainer mit hervorragenden Ideen, eingespielte Mannschaften und dann macht es halt Spaß, weil es halt kein Angsthasenfußball ist, sondern es ist halt offenes Visier, weil du dich auf deine eigenen Stärken vertrauen kannst, weil du die halt kennst und weißt, was du hast. Und dann macht Fußball halt Laune so. Und das habe ich in dieser Saison so ein bisschen vermisst.
Nee, verstehe, was du meinst. Bin ich auch bei dir. Ich muss auch sagen, bestes Spiel, das ich in dieser Saison gesehen habe, war das Pokalspiel. Ja. Leverkusen-Stuttgart.
Absolut. Wir kommen zum Topspiel an diesem Wochenende. Samstag 18.30 Uhr. Werder Bremen empfängt Borussia Dortmund oder auch das Wiedersehen der hässlichen Vögel. Niklas Füllkrug kehrt nämlich erstmals nach Bremen zurück und trifft dort unter anderem auf seinen ehemaligen Sturmpartner Marvin Ducksch. Werder verlor übrigens 5 der letzten 6 Bundesliga-Duelle gegen den BVB. Ausnahme war ja das historische 3:2, der Auswärtserfolg in der Hinrunde der vergangenen Saison. Ein wahnsinniges Spiel, an das können wir uns, glaube ich, auch alle noch dran erinnern. Glaubst du, es gibt jetzt ein ähnlich spektakuläres Spiel am morgigen Abend oder erwartest du, ja, da sind wir doch auch schon gleich wieder beim Thema, ein typisches BVB-Spiel der letzten Wochen?
Ja, das wäre tatsächlich meine Anmerkung gewesen. Du weißt halt nie, was du bekommst, ne, beim BVB. Lücke ist natürlich auf alle Fälle eine schöne Geschichte. Ich muss auch sehr schmunzeln. Wir hatten sie im Doppelinterview jetzt vorab und er wurde darauf angesprochen, ob Duxi einen Tick hätte. Und seine Antwort war, er hat so viele Ticks, die Frage ist, welche möchte ich an dieser Stelle verraten? Also ja, die beiden, das ist natürlich ein Highlight und ich gehe auch schwer davon aus, dass er mit Applaus empfangen wird. Ja, schwer einzuschätzen, am Ende würde ich wahrscheinlich auf einen knappen Auswärtssieg tippen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Dieses, wenn wir nochmal auf Borussia Dortmund kommen, dieses man weiß nicht, was man bekommt. Hast du eine Erklärung dafür?
Ich glaube, wenn irgendjemand eine Erklärung hätte, dann würden sie wahrscheinlich ja, die Hände zum Gebet falten und vielen Dank sagen. Ich glaube, in Dortmund ist es vermutlich auch wie in München so, dass ich, und da geht es, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht darum, beispielsweise ist Marco Reus noch gut genug oder ist Mats Hummels gut genug. Ich glaube, irgendwann kommt die Zeit, wo du in deiner Kabine neue Dynamiken schaffen musst, eine neue Hierarchie. Und ich glaube, in Dortmund ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann wird sich zeigen, bekommst du auf dem Transfermarkt vielleicht auch mal 2, 3 Jungs, die dir ganz entscheidend weiterhelfen. Man darf wirklich, und das ist ja 100-mal schon durchgekaut worden, ich finde, man darf wirklich nicht vergessen, dass sie halt Jahr für Jahr ihren besten Spieler abgegeben haben in den letzten Jahren. Bellingham, Haaland, Sancho etc. Ja, und ich glaube, es ist einfach Zeit für einen, ich nenne es mal Kaderumbruch und das ist, glaube ich, auch in München so. Wenn man beispielsweise an Josh Kimmich denkt, ich glaube, aus der Entferne betrachtet, wäre es eine Win-Win-Situation, wenn er im Sommer den Verein wechselt. Weil ich glaube, er braucht was Neues und vom Gefühl her, und das gleicht sich eben mit meiner Ausführung zu Dortmund, tut's oder würde es auch der Bayern-Kabine, glaube ich, ganz gut tun, wenn da die ein oder andere oder der ein oder andere Hierarchiestrang mal durchtrennt werden würde.
Ja.
Aber es sagt sie natürlich immer aus der Entfernung so leicht. Aber das ist so mein Eindruck. Ich glaube, so neue Dynamiken in einer Kabine und neue Hierarchien sind oft nicht ganz unwichtig.
Und vor allen Dingen auch neue Geschichten, ne? Man, also gerade bei Dortmund hat man ja so das Gefühl, dass die Gesichter, die auch so ein bisschen die Hierarchie ja vorgeben, ob das jetzt ein Marco Reus, ein Mats Hummels sind und so weiter und so fort, Man verknüpft sie ja auch ein wenig mit diesem Misserfolg oder diesen verpassten Chancen. Sagen wir es eher so, ein bisschen die verpassten Chancen in den letzten Jahren. Und ja, also diese, ich will jetzt nicht wieder dieses Wort Mentalität reinwerfen, aber man verknüpft sie ja auch damit irgendwie. Also, dass du mal wieder neue Geschichten erzählen kannst, einen neuen Geist, einen neuen Spirit, auch Leute, die sich noch beweisen wollen, vielleicht in einer neuen Liga auch. Dazu haben sie es, glaube ich, verpasst, eben diesen Konkurrenzkampf so richtig anzukurbeln. Weil eben auf dem Transfermarkt jetzt, wenn wir da an Benze Baini denken, an Felix Metscher, der die komplette Saison über verletzt ist und kaum Spiele gemacht hat. Der Einzige, der mittlerweile auch wirklich gut performt, ist Sabitzer, meiner Meinung nach, in der Zentrale. Und sonst hast du natürlich da jetzt auch wenig dazu bekommen, die so richtig den Konkurrenzkampf und nochmal einen neuen Geist in die Kabine bringen. Auch Sancho leider ist da, haben wir auch unter der Woche drüber gesprochen, Mike, der hätte eventuell auch ein stärkeres Kollektiv gebraucht, ne? Und eines, was ein bisschen ruhiger ist und irgendwie auch medial eventuell ruhiger begleitet wird, gerade mit so einem Gepäck, was er mitgebracht hat. Und die Mannschaft und der BVB aktuell hat halt auch ein ziemlich schweres Gepäck. Und deshalb ist es gerade einfach alles sehr schwer. Und bin aber auch bei dir, Leo, ich glaube auch, dass sie jetzt, wenn wir bei Schwere sind, ein schweres Spiel in Bremen vor sich haben, was sie dann aber eventuell ein wenig verkrampft mit 1-0 gewinnen werden. Also auch wieder so Kategorie knapp, aber irgendwie Kategorie Ergebnis ist in Ordnung und ja, es wird vielleicht wieder so ein weiteres Alibi-Spiel. Man wird sowieso erst am Ende der Saison alle Steine umdrehen. Jetzt ist es, glaube ich, nicht möglich.
Ja, Fakt ist, du musst da durch. Und Fakt ist auch, sie müssen das Spiel gewinnen. Du hast Leipzig im Nacken, du weißt nicht, genügt Platz 5 für die Champions League. Das ist jetzt auch keine Weisheit, die ich exklusiv habe. Sie brauchen die Gelder aus der Königsklasse. Ich meine, vom Gehaltsgefüge sind sie nach wie vor ein Riesenstück von den Bayern weg, ohne Wenn und Aber. Sie brauchen das Geld. Und von daher, du musst da irgendwie durch jetzt bis Saisonende und im Idealfall unter den ersten Vieren einlaufen. Und im Endeffekt geht es ja gefühlt nur mit oder gegen Leipzig um Platz 4.
Wenn ich mich an Lenas Bundesliga-Rant erinnere, dann ging es nicht nur um Eintracht Frankfurt, sondern auch um die TSG Hoffenheim. Und siehe da, die spielen am Sonntag zusammen bzw. gegeneinander um 17:30 Uhr. Im Deutsche Bank Park wird nämlich der Kampf um Europa ausgerufen. Der Tabellensechste empfängt dann eben den Siebten. Mit einem Sieg kann die TSG sogar auf einen Punkt an Frankfurt hereinrücken. Zuletzt waren die Hoffenheimer ja zweimal in Folge siegreich und dazu ist Maxi Bayer mit 6 Treffern der beste Torschütze in der Rückrunde. Ist Leo der TSG daher aus deiner Sicht auch in Frankfurt ein Dreier zuzutrauen?
Boah, Frankfurt, weißt du, ich habe sie jetzt in Heidenheim gesehen, weißt du halt auch nicht wirklich, was du bekommst. Also ich würde es ja eher mal umdrehen, die Frage, und würde sagen, was passiert bei Frankfurt? Gefühlt ist es so, sie spielen jetzt Hoffenheim und dann Dortmund und Dortmund ist gar nicht so weit weg, punktetechnisch. Als ich da mal vorsichtig nachgefragt habe letzte Woche, hat Kevin Trapp gesagt, hör bloß auf, jetzt haben wir so viel auch auf den Sack bekommen und jetzt wollen wir nicht an die Champions-League-Plätze denken, aber ich glaube, vom Gefühl her brauchst du ja auch irgendwo noch ein Ziel und ich weiß nicht, ob das Ziel ist, Platz 6 zu halten oder vielleicht zu sagen, lass mal gucken, was oben noch geht. Wenn Ekitike beispielsweise jetzt mal ins Laufen kommen würde, Kalajdzic, das ist ein Drama, der Junge, dritter Kreuzbandriss, das ist einfach nur bitter. Ich bin vor allem auf die Eintracht gespannt. Können sie nachlegen? Können sie mal solide 90 Minuten aneinander reihen? Und wenn sie dann Hoffenheim schlagen, dann gucke ich ganz gespannt aufs Dortmund-Spiel.
Ich glaube, das ist der springende Punkt bei Frankfurt so ein bisschen, die fehlende Souveränität über 90 Minuten. Ne? Also und auch, wenn man jetzt ein Spiel mit dem anderen vergleicht, ne? Also ja, sie haben jetzt nur eins der letzten 9 Bundesligaspiele verloren, aber da waren eben auch extrem viele Unentschieden dabei und ganz, 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 ganz enge Siege dabei. Und es ist so ein bisschen wie beim BVB in dieser Saison. Eigentlich kann man zufrieden sein mit der Platzierung in der Tabelle, aber irgendwie, wenn man sich die Spiele anguckt, passt es mit der Art und Weise nicht. Also es ist selten souverän, es ist selten komplett dominant und alles wirkt sehr, sehr schwer. Gerade im eigenen Ballbesitz sind sie extrem anfällig, was ich eigentlich gut fand, weil als Dino Toppmöller kam, wollte er die Mannschaft im eigenen Ballbesitzspiel weiterentwickeln. Das war auch bitter nötig und das war so ein bisschen seine Mission. Und er hat dafür eben auch solche Spieler wie Kalajdzic und Donny van de Beek dazu bekommen, die sehr, sehr gut mit Ball am Fuß sind, sehr, sehr technisch versiert sind. Und ich glaube, wenn sie jetzt halt irgendwie ihre Ballsicherheit nicht wiederbekommen, in den letzten Spielen war es so, dann kann es gerade gegen Hoffenheim mit Maxi Bayer, der mitunter der beste Umschaltspieler ist, extrem gefährlich werden für Frankfurt. Also ich glaube, in der Partie kommt es auf Ballsicherheit an und ich weiß nicht, ob die Frankfurter das aktuell so in der Konstanz auf den Platz bringen können. Für mich ist es irgendwie ein unentschieden Spiel. Also
ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber ich finde, für Dino Toppmöller ist es gar nicht so einfach gewesen, weil alle sagen, ja, der Trainer und die Konstanz und die Leistung. Also auch da gilt, ähnlich wie übrigens in Dortmund, an Punkt A steht, die haben ganz wesentliche Spieler verloren. Dann holst du viele dazu, dann hast du Junge dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, Donny van de Beek ist echt dünn. Also ich habe ihn immer noch bei Ajax
kein Süle.
Im Kopf. genau. Ich habe ihn immer noch so ein bisschen von Ajax im Kopf, als sie damals diese grandiose Champions-League-Saison gespielt haben. Aber das ist gefühlt ein anderer Spieler. Und ich glaube auch, dass der unglaublich sensibel ist und dass der sich auch wahnsinnig viel Kopf macht. Aber da muss man halt eben auch dazu sagen, der hat wenig Fußball gespielt und das merkt man auch. Und also für mich wäre jetzt Kalajdzic eher die große Verstärkung gewesen, aber da habe ich ja schon gesagt, das ist tragisch und ja, drei Kreuzbandrisse. Du kannst nur hoffen, dass der Junge im Kopf wirklich, wirklich klar bleibt, insofern, dass er die Kraft hat, da wieder ranzukommen. Weil wenn du so oft so schwere Verletzungen hast, dann gehst du ja auch in jedes Training und denkst, oh, spüre ich was. Gehst ins Spiel, dann hast du wieder mal zwei Wochen, wo du nichts spürst. Dann denkst du, ja, jetzt passt. Und dann spürst du vermeintlich wieder irgendwas und dann geht's Kopfkino wieder los. Unglaublich schwierige Situation. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist für Toppmöller, wie viele denken, weil er schon viel Neues aufbauen musste. Aber Lena, natürlich hast du auch recht. Wir sind inzwischen am 24. Spieltag. Und dann darf man auch mal den Finger in die Wunde legen.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass ein Trainer wie Dino Toppmöller auch Zeit bekommt, ne? Weil du hast es ja angesprochen, er hatte einen personellen Umbruch zu verwalten und er wollte einen spielerischen Umbruch irgendwie forcieren, ja. Und ich bin absolut dafür, dass solche Trainer auch Zeit bekommen, ja. Und irgendwie, ja, gibt ihm, also die Tabelle gibt ihm ja jetzt auch recht und es gibt ja jetzt auch keinen Anlass, da in irgendeiner Form an Dino Toppmöllers Stuhl zu sägen. Es ist einfach die Gemengelage, die extrem schwierig ist bei Eintracht Frankfurt und eventuell ist es dann eben eine Umbruchsaison gewesen. So, und wenn am Ende das europäische Geschäft dabei rauskommt, umso besser.
Absolut, aber und genau an dem, was du gerade beschrieben hast, sind ja auch andere Trainer gescheitert. Ne?
Ja.
Also zum einen einen Kaderumbruch und dann auch noch spielerisch anders Fußball spielen zu wollen. Ich denke an Enno Maaßen, der ist in Augsburg genau daran gescheitert.
Wir sind am Sonntag angekommen, und zwar am Sonntagabend, 19.30 Uhr. Bayer Leverkusen empfängt den VfL Wolfsburg. Ja, und wir dürfen uns, glaube ich, also ich freue mich immer auf die Spiele von Bayer Leverkusen, muss ich sagen. Die Werkself ist immer noch ungeschlagen. Mit großen Schritten geht es in Richtung Meisterschaft. Ein 10-Punkte-Polster wurde an den letzten 10 Spieltagen einer Bundesliga-Saison übrigens noch nie von einem Tabellenführer verspielt. Von dieser Situation können die Wolfsburger nur träumen, kann man sagen. Seit 9 Spielen hat der VfL nicht mehr gewinnen können. Das Einzige, das für sie spricht, 4 der letzten 5 Bundesligaspiele in Leverkusen konnten die Wölfe gewinnen. Und seit 7 Spielen ist man dort ungeschlagen. So, mit einem Pünktchen dürfte man in Wolfsburg aber schon sehr gut leben können, oder Leo?
Kovac kennt sich da aus in Leverkusen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz unangenehmes Heimspiel ist für Leverkusen. Und ich kann mich immer noch sehr, sehr gut an die Aussage von Xabi Alonso im Oktober erinnern, als er gesagt hat, wir sind bereit für ein schlechtes Ergebnis und wenn es kommt, werden wir nicht umfallen. Jetzt warten wir ja immer noch auf dieses Ergebnis. Ich will es nicht herbeibeschwören, aber boah, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, aber... Ich weiß nicht, was Mike denkt oder was du denkst. Ich weiß es nicht, aber ich hab irgendwie ein komisches Gefühl.
Das Witzige ist, dass dieses komische Gefühl haben wir jetzt seit ungefähr 3 Podcasts, was das Spiel von Bayer Leverkusen angeht. Das Interessante daran ist ja so grundsätzlich, also wenn man das nur quasi auf dem Papier sieht, dieses Spiel, und wenn man sich daran erinnert, irgendwie wie Wolfsburg auch in der Vergangenheit gespielt hat und vor allen Dingen wie Leverkusen jetzt ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt hat, vor allen Dingen mit kompakt stehenden Mannschaften, würde man ja sagen, ja, das müsste eigentlich ein Selbstläufer für Leverkusen sein, weil die treffen auf eine spielstarke Mannschaft und eine offensiv orientierte Mannschaft. Die spielen die einfach aus, die sind einfach um Klassen besser, das gewinnt Leverkusen auf jeden Fall. Mit dem einzigen Unterschied, dass dieses spielerische Element, das Spielstarke, das eben eher offensiv statt defensiv ausgerichtete, das ist ja in Wolfsburg gar nicht mehr so richtig vorhanden, ne?
Ja, man weiß ja gar nicht so wirklich, was vorhanden ist. Es ist ja schon immer auch irgendwie nah dran, ne? Ist jetzt nicht so, dass sie wöchentlich aus dem Stadion geschossen werden. Ich kann es dir nicht sagen, woran ich es festmache, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass am Sonntag am Ende da ein Ergebnis steht, mit dem keiner gerechnet hat.
Wir werden es abwarten.
Dürft ihr auf Wiedervorlage mitnehmen, genau. Und dürft mir dann nächste Woche nach einem 4-0-Heimsieg auslachen.
Sehr gut. Das machen wir dann natürlich auf jeden Fall, wie sich das gehört für Kollegen untereinander. Schauen wir auf die weiteren Partien. VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. RB Leipzig bekommt es mit dem Tabellenletzten aus Darmstadt zu tun. Der FC Augsburg trifft auf den ersten FC Heidenheim. Sehr unangenehm. Und VfL Bochum, ja, hat wahrscheinlich das letzte Mal mit Spielen aus dem oberen Bereich oder eben nicht den direkten Konkurrenten zu tun. Der SC Freiburg ist nämlich zu Gast im Ruhrstadion in Bochum. Mal schauen, wie das dann ausgeht und wie wir dann vor allen Dingen über das Thema Abstieg wird nur zwischen Darmstadt, Köln und Mainz geregelt, dann in den nächsten Wochen weiterreden werden. Mal gucken, ob du recht hast.
Habt ihr schon mal über Demirovic gesprochen? In diesem Podcast.
Aber das kannst du jetzt machen, wenn du möchtest.
Ja, für mich tatsächlich einer, der wirklich total heraussticht, über den kaum einer spricht und wo ich wirklich gespannt bin, bei welchem Verein der nächstes Jahr aufschlägt. Ein herausragender Spieler, ein Megatyp, wohnt übrigens im Haus vom Alfred Finn Bogason, also Stürmer-Vibes im Badezimmer, deswegen hat 14 Buden inzwischen gemacht. Ne? Also das ist ein richtig, richtig guter Spieler, träumt auch noch von der EM, kann mit Bosnien-Herzegowina die Playoffs noch erfolgreich bestreiten. Vielleicht sehen wir ihn sogar im Sommer auch bei der Europameisterschaft in Deutschland am Ball. Ein toller Spieler und ich mache ein bisschen Werbung auch für die Show. Erik wird sich auch um den kümmern. Ich wollte es einfach an der Stelle mal angemerkt haben. Habe ich clever eingefädelt.
Hast mit der Frage, super gemacht.
Mit denen schon mal gesprochen haben. Ne?
Ist er nicht sogar auch Kapitän?
Ja, ist er.
Ist er jetzt auch, ja. Ne? Ich habe vor ein paar Wochen, lass mich nicht lügen, ich glaube, vor 2 Monaten habe ich gab es ein großes Interview im Kicker auch mit ihm, wo er auch relativ breitbeinig und selbstbewusst sagte, warum denn der FC Augsburg nicht mal die Conference League erreichen sollte. Er findet die Mannschaft geil, er findet irgendwie den Trainer super, er findet Philipp Tietz als seinen Sturmpartner toll und er glaubt, sie haben alles irgendwie in dieser Mannschaft, um irgendwie unter die Top 7 zu kommen. Und ich fand das gut. Mir hat das total gut gefallen und wenn er dann irgendwie diese Attitude, du hast es angesprochen, schon 14 Treffer untermalen kann, dann umso besser. Ich fand ihn auch schon zu Freiburger Zeiten gut, da war es halt noch nicht so konstant. Aber da habe ich mir immer schon gedacht, oh, wenn der am Ball ist, dann passiert was. Der hat einen irre guten Körper, also gegen den willst du, glaube ich, nicht spielen und der hat halt, und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, der hat diese positive Verbissenheit, gewinnen zu wollen. Also der hat eine Ausstrahlung auf dem Platz. In jeden Zweikampf mit 110% reinzugehen, er definiert sich nicht nur über das Tore schießen, sondern auch über das Fußballarbeiten. Auch das ist eine richtig gute Kombination, glaube ich. Und du hast komplett recht, wenn wir über irgendwie verborgene Helden der Bundesliga-Saison sprechen, dann gehört Ermedin Demirovic definitiv dazu, weil keiner redet über ihn.
Total. Wir haben es jetzt zumindest kurz gemacht.
Sehr gut.
Mehr dazu am Samstag. Er ist übrigens auch so, ist ja auch ein bisschen rumgekommen, spricht ein paar Sprachen, er ist sowas wie der Integrationsbeauftragte beim FC Augsburg und er hat übrigens, weil du das den Trainer ansprichst, er hat zu mir gesagt, seit jetzt Torup-Trainer ist, kommen alle 3 Minuten früher. Also so viel zur natürlichen Autorität des Trainers.
Sehr schön. Hast du jetzt übrigens super gemacht, ne? Also guckt nicht Buschi und die Kids, guckt Leo und Erik und die Hamann, wenn ihr das alles mitbekommen wollt.
Das schließt sich ja nicht aus, ne? Du kannst ja Erik vorher gucken und dann die Kids-Konferenz. Ja.
Spaß beiseite. Apropos Spaß beiseite.
In der zweiten sieht man besser.
Wir müssen nämlich natürlich schnell noch über die zweite Liga reden, über die beste zweite Liga aller Zeiten, muss man ja immer sagen. 10 Spiele sind noch zu gehen. Das bekannte Schneckenrennen kennen wir ja schon aus den letzten Jahren. zumindest das um den Aufstieg. Es ist auch in dieser Saison gestartet. Wie verfolgst du, Leo, die zweite Liga?
Ja, ich gucke natürlich hin. Steffen Baumgart weiß seit letzter Woche, wie es sich anfühlt, HSV-Trainer zu sein.
Ich muss mal dazu sagen, ich war ja am Freitag war ich ja bei Schalke gegen St. Pauli und hatte natürlich richtig schlechte Laune, weil ich dachte, okay, jetzt brechen sie ein oder jetzt passiert irgendwas. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel SMSen ich danach, als der Hamburger Sportverein zum Schluss dann eben auch noch gegen Osnabrück verloren hat, bekommen hat. Unter anderem von Nils Babbel, der mir dann schrieb, man muss diesen HSV einfach lieben.
Also das ist ja auch, wir sind wahrscheinlich nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, aber es würde ja schon irgendwie passen, wenn Baumgart am Ende Relegation gegen den FC spielt.
Natürlich, natürlich. Heute Abend spielt er erstmal in Düsseldorf. Das ist sicherlich auch ein extrem spannendes Spiel, weil ja auch Fortuna dann nochmal ins Rennen um den Aufstieg mit eingreifen kann.
Ja, definitiv. Also da oben ist ja auch durchaus einiges denkbar. Aber ihr habt doch ein ganz anderes Spiel im Kopf, oder?
Ja. Da hast du recht.
Da hast du recht.
Wollt ihr euch darüber austauschen? Ich höre euch gerne zu.
Naja, wir sagen erstmal Chronistenpflicht. Kiel ist am Samstagmittag zu Hause gegen den formstarken KSC noch gefordert und am ja, du hast es angesprochen, Leo, aber auch nur, weil du es angesprochen hast, verlieren wir noch kurz ein, zwei Sätze drüber. Es kommt zum großen MML-Daily-Duell im Millantor-Stadion. Der FC St. Pauli empfängt Hertha BSC. Ja, ich sag ja, Hertha nach dem 2:2 gegen Holstein Kiel, jetzt irgendwie bei Pauli, die irgendwie ganz unglücklich gegen Schalke verloren haben. Jetzt ja, wurde jetzt irgendwie die Verlängerung von Hürzela verkündet oder auch ja halb verkündet. Aber ich glaube, Hertha hat alle Möglichkeiten, also beziehungsweise Fabian Reese hat alle Möglichkeiten, um dem FC St. Pauli so richtig, richtig den Sonntag zu verhageln. Hm, Mike? Jetzt du.
Lena, rechnest du eigentlich noch hoch? Also gehst du im Geiste ja, 34 nicht. Punkte plus X?
Das ist natürlich,
gehst du durch?
Das ist natürlich kompletter Quatsch und das wäre, glaube ich, auch töricht, wenn die Hertha noch irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben sollte. Das wird natürlich nicht passieren, aber die Saison mal ruhig und mit einem guten Mindset beenden. Das ist ja, wir stapeln ja tief mittlerweile. Das wäre doch einfach mal schön. Kein weiterer Skandal und irgendwie ein paar Bonuspunkte eventuell beim Tabellenführer sammeln und wir sind doch glücklich. So. Mike, was ist? Bist du gerade deinen Supercomputer am Anschmeißen?
Ja. Am Anschmeißen ist auch schönes Deutsch. Ja, in der Tat. Ich baue nämlich gerade, kann ich ja jetzt mal so ein bisschen sagen, auch weil ja im Laufe des Tages noch die neue Folge Mike mit AI kommt. Ich baue ja gerade einen Bot tatsächlich, damit ihr damit irgendwann alle rumspielen könnt. Und habe natürlich eingegeben, wie sollte der FC St. Pauli am Sonntag im Heimspiel gegen Hertha spielen und was ist deine Prognose für das Spiel? Die Antwort ist, St. Pauli sollte im Heimspiel gegen Hertha am Sonntag am besten in einer 3-4-3-Formation spielen, um ihre Chance auf einen Sieg zu maximieren. Diese Formation verspricht mit einer erwarteten Tordifferenz von etwa 1,87 die besten Ergebnisse. Alternativ geht noch 3-5-2 und 4-4-2. Und 1,87 zumindest ist mal ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnt. Ist ja logisch. Jetzt bist du der einzige, Leo, der einzig Objektive hier. Wer geht als Sieger aus dem MML-Duell hervor?
Da ich mich zwischen euch beiden sehr, sehr wohl fühle, tippe ich auf ein 1:1 und ihr könnt anschließend in aller Ruhe ein schönes Astra auf dem Kiez schnabulieren.
Sehr gut.
Du hast natürlich recht. Eigentlich aus meinen ganz, ganz egoistischen Gründen, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber hoffe ich natürlich irgendwie, also 10% meines Körpers hoffen natürlich auch auf ein sehr erfolgreiches Spiel vom FC St. Pauli, weil ich weiß, dass es danach dann in der Loge geiler wird und die Hüttengaudi in der Hütte wieder da ist und die Leute wieder auf irgendwelche Baumstämme hämmern. Von daher, also 10% meines Körpers hoffen auch auf den Sieg von St. Pauli.
Aber es ist Sonntag, ne? Vergiss nicht, es ist Sonntag 13:30, obwohl manchmal ist das dann auch völlig egal. Leo, wir sind am Ende angekommen. Es hat großen Spaß mit dir gemacht, finde ich.
Dito.
Absolut. An dieser Stelle nochmal der Verweis auf Samstag 15.30 Uhr, die einzig wahre Sky-Konferenz. Und wie wir gehört haben, gibt es das auch für die jüngere Generation. Also da sollte für jeden was dabei sein. Schaltet da gerne mal rein. Und wir hören uns dann Montag wieder. Gucken, ob unsere Analysen, unsere Prognosen in irgendeiner Form zumindest zu 20% richtig waren. Ihr werdet es erfahren am Montag. Und das waren für euch heute Michael Leopold, Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.